hörst den Hormon Reset Podcast. Der Podcast für alle Frauen, die ihre Hormone auf natürlichem Weg wieder ins Gleichgewicht bringen wollen. Finde dich nicht länger ab mit Zyklusproblemen, PMS, Wechseljahresbeschwerden, Schlafstörungen oder Gewichtszunahme. Ich bin Hormoncoach Rabea Kies und zeige dir, wie du gezielt über Ernährung, Naturheilkunde und einen hormonfreundlichen Lebensstil dich und deine Hormone wieder glücklich machst. Herzlich willkommen zum Hormon Reset Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und natürlich habe ich für dich heute wieder einen wundervollen Gast mitgebracht. Herzlich willkommen, liebe Dr. Dorothea Leinung.
Ja, liebe Rabea, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Liebe Dorothea, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir heute über Hashimoto sprechen. Dein Spezialthema, dein Thema auch, an dem du leidenschaftlich arbeitest und Frauen auch hilfst, die Hashimoto erkrankt sind. Und deswegen, ja, bist du natürlich die perfekte Expertin heute bei mir im Podcast. Ich habe hin und wieder schon auch über Hashimoto gesprochen, aber ich finde, jeder Experte bringt ja auch immer noch mal einen neuen Einblick, auch neue Erfahrungen und auch neue Ansätze mit, auch mit dieser Erkrankung umzugehen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was du heute für uns mitgebracht hast. Aber zuallererst interessiert mich natürlich ganz besonders, du bist ja von Hause aus Schulmedizinerin und inzwischen ganzheitlich arbeitende Ärztin mit dem Schwerpunkt Hashimoto. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, das ist tatsächlich eine etwas längere Geschichte, aber ich
müssen wir ein bisschen kürzer fassen, damit wir für den wichtigsten Teil nachher noch viel Zeit haben.
Ja, ich fasse das auch kurz. Also ich war tatsächlich jahrelang leidenschaftliche Schulmedizinerin, ja, ganz klassisch ausgebildet, in Krankenhäusern unterwegs, auf der Notaufnahme, im Notarztwagen und auch auf Intensivstationen und habe tagtäglich mit zahlreichen Medikamenten jongliert, kann man schon fast sagen. Habe aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass tatsächlich hinter jeder Erkrankung eine tiefere Ursache steckt. Das klingt jetzt so ein bisschen ESO-Spiri-mäßig, aber es ist tatsächlich so, dass wir Erkrankungen nicht rein körperlich betrachten dürfen. Machen wir in der westlichen Schulmedizin sehr, sehr gerne, aber da dürfen wir sehr viel von der östlichen Medizin lernen. Und ich habe festgestellt, als ich dann angefangen habe, immer ganzheitlicher zu wirken, also tatsächlich auch mal hinter die Fassade zu gucken, den Leuten genauer zuzuhören, intensivere Anamnesen zu führen, sofern es natürlich der Klinikalltag zuließ, habe ich gemerkt, dass sich mir dadurch ganz andere Ansatzpunkte plötzlich boten, um eine Erkrankung anzugehen und dass auf einmal viel weniger Medikamente nötig waren. Und viele Probleme tatsächlich in ganz anderen Bereichen zu finden sind, wie zum Beispiel familiäres Umfeld, Psyche selbstverständlich, Traumata, könnte ich jetzt endlos weiterführen, die Liste. Aber das ist eben super, super wichtig, dass man das als therapeutisch tätiger Mensch, ob jetzt Arzt, Ärztin, Schwester, Heilpraktiker, dass man das unbedingt auch immer mit in Erwägung zieht, was da so los ist. Und mir wurde dann irgendwann tatsächlich dieser Krankenhausbetrieb zu, ich will nicht sagen technisch, ich liebe Technik, aber es wurde mir immer mehr entmenschlicht. Und wir haben mit immer weniger Personal immer mehr Patienten betreuen dürfen. Jeder kennt das, ich muss da, glaube ich, nicht in die Tiefe gehen. Und am Ende war das tatsächlich nur noch so eine Fließbandarbeit ohne Herz und Seele. Und dafür bin ich nicht Ärztin geworden, sondern ich wollte tatsächlich mal Menschen richtig helfen. Und deswegen bin ich dann tatsächlich rausgegangen aus diesem klassischen Klinikbetrieb mit einem blutenden Herz, weil ich habe das sehr geliebt im Krankenhaus. Ich habe mein Team sehr geliebt, aber ich habe gesehen, dass halt meine Seele irgendwie nach was anderem geschrien hat und eben nicht nach dieser Fließbandtätigkeit. Und so habe ich mich dann mit ganzheitlicher Medizin selbstständig gemacht und mich dann auf Hashimoto spezialisiert letztlich, weil das zum einen eine Erkrankung ist, die sehr weit verbreitet ist. Also wir haben allein in Deutschland über 8 Millionen Betroffene, hauptsächlich Frauen interessanterweise. Warum, ist immer noch nicht zur Gänze geklärt. Aber es gibt zumindest ein paar Hinweise inzwischen, woran das liegen könnte. Können wir vielleicht ja nachher auch noch drüber sprechen. Und ich war einfach auch von meiner familiären Vorgeschichte so ein bisschen vorgeprägt, weil meine Schwester ist daran erkrankt. Mein Vater war Schilddrüsenspezialist und da war dann eben von Hause aus da auch so eine gewisse Vorprägung vorhanden. Und ich habe, weil du nach Ganzheitlichkeit auch fragtest, festgestellt, dass speziell diese Autoimmunerkrankung, wie eben der Hashimoto, einer ganzheitlichen Behandlungsweise, einer ganzheitlichen Herangehensweise sehr, sehr gut zugänglich sind. Und deswegen habe ich mich auf dieses Gebiet spezialisiert.
Dein Vater, sagtest du, ist oder war Schilddrüsenexperte. Also klassischer Schulmediziner, kann man sagen, oder wie hat der sich aufgestellt?
Ja, mein Vater war klassischer Schulmediziner, aber ein wirklich hervorragender. Also ich weiß nicht, ob er wirklich so ganzheitlich gearbeitet hat, aber was ich weiß, weil er davon viel erzählt hat, er hat immer sehr gerne hinter die Fassade geguckt. Insofern würde ich ihn schon auch als ganzheitlichen Mediziner bezeichnen, weil er sich immer sehr genau die Geschichte der Menschen angeguckt hat. Und ich meine jetzt nicht allein die Krankheitsgeschichte, sondern auch, was ist so, was geht so in den Beziehungen ab? Was haben die Leute gerade so für Herausforderungen? Wo sind die Stressfaktoren? In welchem Alter sind die Kinder gerade? Und so weiter und so fort. Also Dinge, nach denen du normalerweise als klassischer Arzt und heutzutage schon mal gar nicht mehr, weil du gar keine Zeit mehr hast dafür, normalerweise nicht fragst. Und tatsächlich ist er dann eben durch seine spezielle Frage und Herangehensweise dann häufiger auf den Trichter gekommen, wie man die Erkrankung auch anders angehen konnte. Neben der Schulmedizin, er hat sie natürlich auch klassisch behandelt, logisch. Aber an welchen Stellschrauben man noch drehen konnte, um den Gesundungsprozess zu unterstützen.
Ja, super spannend. Und ich denke, da würde ich gerne gleich mit dir auch nochmal drüber sprechen, wo denn eigentlich auch die Schnittstellen sind zwischen Schulmedizin und ganzheitlicher Behandlung von Hashimoto. Gibt es überhaupt Schnittstellen? Und genau, dass wir da nochmal eingehen, weil das ist ja tatsächlich auch die Adresse, wo viele Frauen eben zuerst natürlich hingehen, wenn sie Beschwerden haben, dass sie eben zu einem Arzt gehen, möglicherweise einem Endokrinologen. Genau, und dann eben die Frage, wie geht's dann weiter, wenn ich möglicherweise eine Diagnose habe, beziehungsweise, und das sagst ja auch du, ist ja das große Problem, dass Frauen mit unter 10 Jahre auf ihre Diagnose warten. Das heißt, es ist gar nicht so selbstverständlich, wenn ich jetzt zum Arzt gehe mit meinen Beschwerden, dass ich danach auch genau weiß, was los ist. Und ich würde gerne genau, vielleicht auch chronologisch da anfangen, vielleicht auch mal mit diesem Leidensweg, den die Frauen dann auch gehen. Das heißt, zuerst bemerke ich ja, irgendwas stimmt nicht mit mir. Also es zeigen sich Symptome, es zeigen sich Beschwerden. Welche Beschwerden könnten denn auf Hashimoto oder eine Schilddrüsenfunktionsstörung hinweisen? Vielleicht auch so im ersten Step, wenn ich noch gar nicht so richtig weiß, ist es eigentlich Hashimoto.
Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung, weil die Symptome sind sehr, sehr bunt. Und das macht es eben auch vielen ärztlichen Kollegen draußen schwer, die Diagnose zu stellen. Ich will das gar nicht in Schutz nehmen, aber nur um auch das Verständnis dafür so ein bisschen zu unterstützen. Und dass es total wichtig ist, dass wir immer mehr Aufklärung betreiben, damit die Patienten schon aufgeklärt ins Gespräch reingehen und dem Arzt, der Ärztin die entsprechenden Hinweise geben können. Weil Hashimoto ist so bunt vom Symptombild her, dass du wirklich aktiv an die Schilddrüse denken musst. Und speziell bei Frauen, ich meine, wir sind zyklische Wesen. Ja, unsere Stimmung ist zyklisch. Unser Energieniveau ist zyklisch. Und das macht es natürlich relativ schwer, im Gegensatz zu unseren männlichen Kollegen, da immer gleich eine glasklare Diagnose zu stellen, weil der Hashimoto sich häufig tatsächlich genau darin ausdrückt. In verstärkten Stimmungsschwankungen, in zum Beispiel auch Konzentrationsstörungen, in Erschöpfung, in Müdigkeit. Ich meine, das sind so unspezifische Symptome. Wenn ich jemanden auf der Straße fragen würde, bist du ab und zu mal müde, bist du erschöpft, leidest unter Energiemangel, da wird mir jeder Zweite sagen, ja, bin müde, habe ich Hashimoto. Ne? Also so einfach ist natürlich nicht, man muss immer das Gesamtbild betrachten, aber die meisten Patienten gehen tatsächlich zum Arzt, weil sie nicht mehr aus dem Quark kommen. Die kriegen keine Energie mehr, schlafen schlecht, obwohl sie total erschöpft sind, nehmen ungewollt an Gewicht zu, das ist auch so ein Klassiker. Und eben diese Stimmungskapriolen, die tatsächlich auch so richtig extrem werden können, hin von totaler Euphorie bis zu ich will mal fast sagen, Suizidalität, ja, dass die Menschen so verzweifelt sind, dass sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Solche Schwankungen kann es tatsächlich beim Hashimoto geben. Und mit den Beschwerden gehen die Betroffenen dann zum Arzt. Und was soll der dann, worauf soll der dann tippen? Die klassische Reaktion ist leider Gottes häufig, dass dann gesagt wird, naja, PMS. Ah, sind eine Frau, sind halt gerade so ein bisschen, es ist halt Menopause. Ja, sie sind halt irgendwie gerade in so einer doofen Zyklusphase. Das gibt sich wieder. Schlafen Sie sich halt mal aus, ne? Schlafen Sie sich halt mal aus. So ein ganz klassischer Spruch. Und da wird halt leider selten die Schilddrüse überprüft. Und, muss man auch dazu sagen, und das ist auch ganz, ganz wichtig zu erwähnen an dieser Stelle, selbst wenn eure Schilddrüse überprüft wird, lasst bitte immer auch die peripheren Schilddrüsenhormone testen. Weil im Studium lernen wir als Ärzte, misst das TSH, also dieses übergeordnete zentrale Hormon, und es reicht. Dann weißt du
Da muss
alles.
ich mal nachhaken, Dorothea, denn mich wundert das so ein bisschen, weil ich meine, die Schilddrüse ist ja so ein essentielles Organ, hat so essentielle Wirkung auf den kompletten Körper, Stoffwechsel, Psyche und Co. Warum ist denn das eigentlich nicht bekannt den Ärzten, beziehungsweise warum wird das nicht eigentlich auch in der Tiefe behandelt im Medizinstudium? Ich verstehe das nicht.
Ja, da fragst du mich was. Ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht erklären, vor allem angesichts der betroffenen Zahlen. Weil wenn du das überlegst, es wird immer großartig von Volkskrankheiten gesprochen, ne? Wenn ich dich frage, was verstehst du unter Volkskrankheit, dann wirst du mir wahrscheinlich sagen, naja, Bluthochdruck, Fettleibigkeit, vielleicht noch so Fettstoffwechselstörungen und Diabetes wirst du dann sagen, ne? Tatsächlich ist es aber so, dass der Hashimoto auf Platz 4 kommt, noch vor dem Diabetes. Und das wissen die meisten nicht. Das wissen auch leider viele ärztliche Kollegen nicht. Und es ist ihnen im Prinzip auch kein Vorwurf zu machen, weil es wird im Studium völlig stiefmütterlich behandelt. Es gibt ein Standardwerk in der inneren Medizin, der Herold. Da wird die Hashimoto-Thyreoiditis, glaube ich, mit so einem Abschnitt behandelt. Ne?
Ja, Studium ist ja das eine. Also ich finde, an der Stelle kann ich kaum Ärzte in Schutz nehmen. Ich muss es einfach so sagen, Studium ist das eine. Aber die Praxis in der Arbeit mit Patienten, ich habe doch jeden Tag zig Patienten in meiner Praxis, die mir von ihren Beschwerden berichten. Und da muss ich doch an irgendeiner Stelle als Arzt doch mal selbst dann aktiv werden und überlegen, wo liegt eigentlich das Problem? Was kann die Ursache sein? Mag sein, dass ich es im Studium nicht gelernt habe. Ich habe auch in meinem Studium viele Dinge nicht gelernt, die ich mir natürlich später angeeignet habe, um Menschen zu helfen, besser helfen zu können, weil es im Studium einfach kein Thema war. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich finde, eigentlich reicht es nicht zu sagen, das habe ich im Studium nicht gelernt, weil auch für Ärzte gibt es ja auch Weiterbildung, Qualifikationen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also, weil wenn man wirklich Menschen helfen möchte, dann findet man auch Lösungen und möchte vor allem ja auch selber eigentlich Lösungen finden, für sich Erklärungen finden. Und das war ja eigentlich auch wieder dein Weg, ne? Dass du auch gesagt hast, nein, ich kann mich damit nicht abfinden. Ich möchte gerne Menschen wirklich auch helfen und mich eben nicht in diesem System, ja, fangen lassen, ne? Oder hilflos sein. Und deswegen, ja, also ich kann das nachvollziehen und wichtig vielleicht auch für die Patientinnen zu wissen, okay, das ist eigentlich nicht Teil der schulmedizinischen Ausbildung. Und dennoch finde ich keine wirkliche Entschuldigung.
Nein, ich möchte das auch nicht entschuldigen an dieser Stelle, sondern ich möchte es einfach nur erklären, warum,
Nee,
weil die.
das habe ich auch. Bitte verstehe
Ja,
mich nicht
ich
falsch.
nicht.
Das sind jetzt nur meine Gedanken dazu, weil mich das manchmal sehr traurig macht, wenn Frauen wirklich, wie du schon sagtest, jahrelang einfach nicht wissen, was ist los, keine Lösung finden, leiden und vielleicht auch gar nicht ernst genommen werden. Ich finde, das bestürzt mich einfach und das muss man einfach auch mal hier so sagen dürfen. Und jetzt habe ich dich hier so an der Leine und jetzt muss ich das mal rauslassen.
Nein, ich finde das ja auch gut. Das ist ja, das sehe ich ja grundsätzlich genauso wie du. Aber ich finde es auch total wichtig, dass ein Patient auch versteht, woher Dinge kommen. Dass ein Patient auch versteht, wie es auf der anderen Seite der Spritze aussieht. Weil wir können nur weiterkommen, speziell auch mit dem Thema Hashimoto, wenn wir Verständnis für beide Seiten haben oder wenn beide Seiten Verständnis füreinander haben. Weil nur so kommen wir irgendwie zusammen. Die Ärzte sind heutzutage unter so einem Druck. Es wird alles budgetiert. Wenn du drüber bist über dem Budget, wirst du in Regress genommen. Ich habe eine Kollegin, die ist jetzt mit 40.000 Euro in Regress genommen worden, weil sie ihren Patienten die besseren Medikamente verschrieben hat, mehr Laborwerte abgenommen hat, als sie durfte und auch weitere Leistungen ihnen zur Verfügung gestellt hat, als ihnen eigentlich zugestanden hätten. Dafür wird
Was
sie.
ja gerade auch in der Diagnostik zum Beispiel von Hashimoto auch wichtig wäre, ne? Denn ich glaube, dass eben die Diagnostik, wir sprechen gleich noch drüber, eben weit hinausgeht über das, was eigentlich abrechenbar ist. Ist das richtig?
Ja, und das ist genau das Problem.
Ja.
Und da kann man niemandem einen Vorwurf machen, wenn er das nicht vergütet bekommt, dann macht er das natürlich nicht. In der Regel ist es aber so, und das ist die gute Nachricht an der Stelle, die Erstdiagnostik für einen Ausschluss oder eine Bestätigung eines Hashimotos wird in der Regel von allen Kassen übernommen. Und da ist es tatsächlich, da sind beide Seiten gefragt. Klar, der Arzt, die Ärzte, die werden ja auch fortgebildet, die müssen sich fortbilden. Wir haben eine Fortbildungspflicht, wir müssen so und so viele Punkte jedes Jahr sammeln, um unsere Tätigkeitserlaubnis behalten zu dürfen. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch tatsächlich die Patientinnen und Patienten in der Pflicht, in die Eigenverantwortung zu gehen, sich zu informieren und auch selbst tätig Dinge einzufordern. Ich ermuntere auch meine Mentees immer wieder dazu und sage ihnen, passt auf, ihr bekommt von mir das Wissen, das ihr braucht. Aber es liegt an euch, diese Dinge einzufordern. Es liegt auch an euch, euch mit der Materie auseinanderzusetzen und das zu verstehen, was da los ist. Und es gibt inzwischen zwar noch nie so leicht wie heute an Informationen zu kommen. Und wenn auch die Patientinnen und Patienten sich selbstständig kümmern, dann kommen wir in dieser Sache auch überhaupt erst weiter, weil je mehr Leute das einfordern, je bekannter das wird, wie viele Betroffene es gibt, und je mehr Leute wirklich den Mund aufmachen und über ihre Beschwerden auch sprechen, umso eher kommt das ins Bewusstsein der Bevölkerung, dass wir hier tatsächlich einen Optimierungsbedarf haben. Und erst dann wird es funktionieren, wenn alle letztlich an einem Strang ziehen.
Also ich glaube, in eine gute Kommunikation zu gehen, ist da wirklich wichtig. Und deswegen finde ich es ja auch so wunderbar, dass auch immer mehr diese Themen auch Raum finden in der Öffentlichkeit. Also durch meine Arbeit, durch deine Arbeit, durch Aufklärungsarbeit, durch immer mehr Online-Kongresse, die jeder mit jedem Budget auch besuchen kann, ist das möglich. Und das finde ich wunderbar. Und ich bin mir auch sicher, dass da etwas in Bewegung kommt aktuell. Ja, dass ich etwas tun muss, auch in der Medizin. Und klar, da sind wir alle auch selbstverantwortlich. Und das finde ich auch so wichtig, eben nicht in die Opferhaltung zu gehen. Ja, mein Arzt macht das ja nicht, also muss ich mich mit meiner Erkrankung abfinden oder mit meinen Beschwerden, sondern okay, zu schauen, was kann ich selbst tun? Und da unterstützt du natürlich auch ganz wunderbar mit deiner Arbeit. Und wir werden natürlich auch gleich noch darauf eingehen, was vielleicht auch Möglichkeiten sind, um auch selbst Anteil daran zu nehmen, dass die Erkrankung möglicherweise auch zum Stillstand kommt. Und wir machen jetzt aber trotzdem erstmal nach diesem kleinen Exkurs einmal mit der Diagnostik weiter, weil das wichtig ist. Du sagst ja auch, dass viele ärztliche Kollegen da auch gar nicht unbedingt immer so im Bilde sind, ne? Was ist wichtig, was braucht es? Du hast gesagt, TSH ist meistens der Marker, die erste Orientierung. Geh da gerne noch mal ein bisschen weiter drauf ein, auf die Labordiagnostik beispielsweise.
Ja, also beim Hashimoto braucht man letztlich gar nicht viel an Labordiagnostik. Also das TSH ist der absolute Standard. Du solltest aber auf jeden Fall auch immer das FT3 und FT4 abnehmen lassen. Das sind die freien peripheren Hormone, die dir Aufschluss darüber geben können, inwiefern und wie gut dein Körper die Hormone umwandeln kann. Da können wir gleich nochmal in die Tiefe gehen. Was du noch an Laborwerten brauchst, ist speziell bei der Hashimoto-Diagnostik, sind das die Antikörper. Die TPO-Antikörper sind hier besonders wichtig. Wir haben auch noch die TG-Antikörper, Thyroglobulin. Aber die TPO-Antikörper sind eigentlich diejenigen, die wirklich am meisten Aussagekraft haben. Das heißt, wir sind jetzt bei 4 Laborwerten. Ist also noch gar nicht so schrecklich viel. Und wenn du diese 4 Laborwerte hast, kannst du eigentlich schon, ja, sehr gute Aussagen darüber treffen, ob ein Hashimoto vorliegen könnte oder nicht. diese ganzen Nährwertuntersuchungen, ja, Mineralstoffe etc. pp., Selen, Vitamin D, Calcium und so weiter und so fort, das brauchst du an dieser Stelle erstmal gar nicht. Also es beschränkt sich tatsächlich nur auf diese vier Laborwerte. Das ist erstmal alles. Aber eine gute Diagnostik stützt sich nie alleine aufs Labor. Never ever. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, was auch draußen immer wieder falsch gemacht wird. Ich bekomme auch dazu immer wieder ganz, ganz viele Fragen. Labor alleine macht noch keine Diagnose, sondern die zweite Säule ist immer, und das kommt eigentlich natürlich noch vor der Labordiagnostik, weil deswegen geht ihr ja zum Arzt. Wie geht es euch? Was habt ihr für Symptome? Was habt ihr für Beschwerden? Seit wann habt ihr das? Was habt ihr genau an euch beobachtet? Und dass man da eine Bestandsaufnahme macht und erstmal eine vernünftige Anamnese erhebt. Die Anamnese ist das A und O. Ich habe meinem Professor damals in der Uni nicht geglaubt, als ich im, ich weiß nicht, zweiten klinischen Semester von ihm hörte, man kann tatsächlich 90 oder 95% der Erkrankung alleine mit der Anamnese klären, ohne dass du jegliche apparative Diagnostik machst. Ich habe ihm das nicht geglaubt, dann wurde ich Internistin und dann wusste ich, was er meint. Und es stimmt. Wenn du mit den Patienten vernünftig redest, weißt du in der Regel, was sie haben. Das geht mir auch so, wenn ich kontaktiert werde von Menschen da draußen, die mich um Rat fragen und die schildern mir ihre Anamnese, ihre Beschwerden, ihre Symptome, dann weiß ich in der Regel nach ein paar Minuten, was Sache ist, ohne dass ich irgendwelche Laborwerte kenne. Und so muss es sein, vernünftige, gründliche Anamnese. Das ist die zweite Säule. Die dritte Säule ist die apparative Diagnostik. Das heißt, einen Ultraschall machen. Ultraschall ist das Beste, Einfachste und Schnellste, was man machen kann. Es ist völlig strahlungsfrei, es ist völlig ungefährlich, gehört aber in die Hände eines erfahrenen Diagnostikers. Schilddrüse zu schallen ist eine Herausforderung. Das ist nicht so einfach. Man stellt sich das immer so easy peasy vor. Ist es aber nicht. Weil man muss sich das ja vorstellen, die Schilddrüse liegt hier am Hals. Wir haben im Bereich des Halses unfassbar viele Strukturen. Ganz schlimm. Und wenn du da nicht dein Fach wirklich beherrschst als Ultraschaller, dann triffst du ruckzuck irgendwelche falschen Entscheidungen beziehungsweise eine falsche Diagnose. Und deswegen
Wer
sollte
macht denn diesen Ultraschall?
das kann jeder Hausarzt grundsätzlich, aber wenn ich meine Schilddrüse schallen lassen würde, dann würde ich mir immer angucken, was hat der Mensch für Qualifikationen. Und es gibt die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin, DGUM heißt die, die zertifiziert Ärzte hinsichtlich ihrer Ultraschallqualitäten. Und eigentlich sollte jeder praktische Arzt und sowieso jeder, der in irgendeiner Form mit Ultraschall zu tun hat in seinem täglichen Geschäft, von der DGUM zertifiziert sein. Also da Aufbaulehrgänge gemacht haben zu den verschiedenen Organsystemen und da einen entsprechenden Nachweis haben. Und das ist das Einfachste für die Patientinnen, um herauszufinden, ist der Arzt tatsächlich qualifiziert. Ohne Frage kann sich ein Mensch natürlich auch qualifizieren, allein durch die Erfahrung, logisch. Aber das kriegst du ja als Patient nicht raus. Deswegen, wenn ihr jemanden sucht, der gut schallen kann, dann geht auf seine Homepage und guckt nach, ob da dieses DGUM-Zertifikat drauf ist. Das ist so eine Fledermaus. Einfach wegen des Ultraschalls haben die Fledermaus als Symbol. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger und sehr praktischer Hinweis. Dann wisst ihr sofort, das ist ein guter Schaller, weil die DGUM wirklich, die bildet gut aus. Und da würde ich dann noch hingehen, wenn es um die Ultraschalldiagnostik geht, weil da kriegt ihr einen guten Befund. Und wenn ihr
Und
dann alle drei Sachen.
wie
Bitte?
wird denn so ein Befund aussehen? Also genau, also woran erkenne ich dann Hashimoto im Ultraschall?
Es kommt immer darauf an, in welchem Stadium du dich befindest. Ein ganz, ganz frischer Hashimoto, da siehst du im Ultraschall häufig noch nicht so viel. Wenn der Hashimoto aber schon so ein bisschen fortgeschritten ist, dann sind in der Regel schon Entzündungszellen eingewandert. Das Gewebe ist aufgelockerter. Manchmal hat es auch schon so schwarze Flecken. Schwarz bedeutet immer, das Gewebe ist im Prinzip weg, ja, weil der Schall durchgeht. Das ist dann schwarz, macht keinen Echoreflex, deswegen ist es schwarz. Und je weiter fortgeschritten das ist, umso kleiner ist das Organ in der Regel. Und umso löchriger sieht es aus. Bei manchen Menschen ist es tatsächlich so ein ausgebrannter Hashimoto, da ist nur noch ein schwarzes Loch. Da ist fast nichts mehr zu sehen. Und ein guter Schaller guckt sich einmal die Größe an, guckt sich an, sind da Knoten, ja, nein, und guckt sich natürlich auch an, wie ist die Binnenechostruktur? Ist die homogen? Ist die inhomogen? Sind da viele schwarze Flecken drin, so Zysten oder irgendwas anderes? Ist das vernarbt? Und wie sieht das insgesamt aus? Und anhand des Schalleindruckes kann man dann schon gute Rückschlüsse darauf ziehen, ob ein Hashimoto vorliegen kann oder nicht. Und auch an dieser Stelle, ein Ultraschall alleine macht noch kein Hashimoto. Deswegen, man braucht alle drei Säulen, damit man hinterher sicher sagen kann, jo, das ist ein Hashimoto oder nein, es ist eher keiner.
Nehmen wir jetzt mal an, ich weiß nicht, ob das vorkommt, ich vermute schon, dass ich Beschwerden habe, solche, die du vorhin aufgezählt hast, und aber scheinbar alles so im normalen Range ist, also nichts auffällig ist, ja. Und trotzdem die Anamnese, also die Beschwerden, die die Frau wahrnimmt, scheinbar doch darauf hindeuten. Was kann da die Ursache sein? Sind es andere Erkrankungen oder vielleicht ist das eine erste Phase, wo der Hashimoto vielleicht noch gar nicht ausgeprägt ist? Was sind da deine Gedanken dazu?
Ja, du musst natürlich alle Beschwerden immer differenzialdiagnostisch abklopfen. Das ist klar. Gerade in der inneren Medizin hast du auf eine Beschwerde kommen manchmal 20 verschiedene Krankheitsbilder. Das ist halt die Kunst, dass du genau schaust, welche Beschwerden liegen vor, wie alt ist die Person, welches Geschlecht hat die Person und, und. Und da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Da musst du differenzialdiagnostisch schauen. Und dadurch, dass die Symptome beim Hashimoto so unspezifisch sind, musst du halt wirklich sehr genau hinschauen. Da musst du zum Beispiel gucken, in welcher hormonellen Phase befindet sich diese Frau, wenn es jetzt eine Frau ist. Befindet sie sich zu Beginn einer Schwangerschaft, am Ende einer Schwangerschaft, Menopause, vielleicht Pubertät, ja? Es kommen ja auch tatsächlich, Hashimoto betrifft ja schon Kinder. Insofern, das muss man immer alles sich genau angucken und in die Tiefe fragen, auch nach Allergien fragen. Ja, es gibt ja verschiedenste Kreuzreaktionen, die dann Erkrankungen auch vortäuschen können, aber eine Allergie sind. Und da könnten wir uns jetzt stundenlang drüber
Ja,
unterhalten.
klar. Ich wollte es nur, weil ich das schon oft auch sehe in der Praxis, ne? Dass Frauen irgendwie da keine Erklärung finden für ihre Symptome. Und natürlich kann es immer unterschiedliche Ursachen geben. Aber so in meiner Erfahrung gibt es natürlich auch funktionelle Schilddrüsenstörungen dahingehend, dass vielleicht eben in Zeiten von viel Stress zum Beispiel auch die Schilddrüse ihre Funktion so ein bisschen runterfährt und Symptome entstehen können, vielleicht auch aufgrund von Stress, weil ja Nebennieren und Schilddrüse da sehr stark auch miteinander verwoben sind und es vielleicht eben nicht immer nur eine handfeste Diagnose oder eine Erkrankung sein muss, sondern auch aufgrund von Lebensstilfaktoren, oft eben auch Stress in Kombination vielleicht auch mit unseren Sexualhormonen, Zyklusphasen und so weiter, da auch Symptome auftreten können. Also es ist nicht immer auch gleich eine handfeste Erkrankung, wenn es mir mal phasenweise vielleicht auch schlechter geht. Und da ist eben auch der Lebensstil zum Beispiel ganz, ganz wichtig, einfach erstmal zu gucken, okay, wie kann ich meinen Körper unterstützen? Ja, wie kann ich ja, mich nähren? Wie kann ich gut für mich sorgen? Also ich finde immer wichtig, dass man da immer auch nochmal in die Eigenverantwortung geht und vielleicht auch erstmal selbst schauen kann, okay, gibt es vielleicht auch Ursachen, warum es mir gerade nicht so gut geht? Und das ist ja auch deine Art, auch zu arbeiten, ne? Und ich glaube, an der Stelle kann sich auch eben diese schulmedizinische Herangehensweise und Diagnostik und dann aber auch die Behandlung der Erkrankung sehr schön auch miteinander treffen, weil das ist ja schon wichtig. Und da finde ich eben auch nochmal wichtig zu erklären, welche Rolle denn oder was eigentlich der Unterschied ist zwischen Hashimoto, der ja eine Autoimmunerkrankung ist, und ich sage jetzt mal eine klassische Schilddrüsenunterfunktion, wobei ja oft beides einhergeht. Aber kannst du uns das noch mal ein bisschen differenzieren? Vielleicht ja auch, weil es eben auch in den verschiedenen Phasen der Erkrankung auch unterschiedliche Störung der Schilddrüse gibt, ne? Manchmal erstmal die Überfunktion, dann die Unterfunktion, dann Schwankungen. Ich möchte da jetzt nicht allzu lange drauf eingehen, aber es ist ja wichtig, manchmal auch diese extrem unterschiedlichen Symptome auch zu erklären, die die Erkrankung mit sich bringt.
Ja, Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto, das kannst du letztlich nicht sauber trennen von der Symptomatik her. Und man muss auch an der Stelle sagen, dass die meisten Schilddrüsenunterfunktionen auf den Hashimoto zurückgehen. Weil warum sollte die Schilddrüse ihren Geist aufgeben? Das macht sie entweder, weil es zu Einblutung kommt, also traumatisch, ist aber super selten, das müssen schon echt Unfälle sein, weswegen da eingeblutet wird und die Funktion runtergefahren wird. Es kann natürlich auch mal eine Entzündung sein, sowas wie ein Cavern beispielsweise, sehr, sehr schmerzhaft, macht aber in der Regel nicht solche Destruktionen, die dann zu einer Unterfunktion führen, aber kommt in den Bereich des Möglichen. Können auch natürlich mal Tumore sein, die das Gewebe zerstören, weswegen es zu Unterfunktion kommt. Alles super, super selten. Was
Oder
man.
so ein massiver Jodmangel zum Beispiel.
Ja, darauf wollte ich jetzt kommen. Was relativ häufig ist, ist tatsächlich in Jodmangelgebieten, dass die Schilddrüse da natürlich Jod wird benötigt, um die Schilddrüsenhormone herzustellen. Die bestehen aus Jod. Also deswegen, wenn du kein Jod hast, überhaupt gar keinen Zugang hast zu Jod, natürlich führt das dann letztlich auch zu einer Unterfunktion, weil einfach die Hormone nicht mehr hergestellt werden können. In der Regel passiert es aber gleichzeitig mit einer Vergrößerung des Organs. Insofern, das ist halt nicht so klassisch für den Hashimoto. Es kann natürlich da auch passieren, dass sich das Organ vergrößert, selbstverständlich. Ebenso wie du gerade gesagt hast, dass es auch mal temporär zu einer Überfunktion kommen kann, auch beim Hashimoto. Aber es ist nicht unbedingt so typisch, dass sich das Organ jetzt erstmal per se vergrößert. Insofern, das ist so ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich an einem Jodmangel dann liegen kann. Und das ist ja glücklicherweise ganz schnell festzustellen. Einfach Urin untersuchen, muss man noch nicht mal Blut für abnehmen, sondern einfach nur den Urin untersuchen, Jodgehalt messen und dann weißt du Bescheid. Und das kann man dann ganz easy substituieren. Und vielleicht noch ein Wort zum Jod, weil das auch eine ganz, ganz häufige Frage ist. Soll man Jod beim Hashimoto weglassen? Es gibt da tatsächlich Menschen, die behaupten das. Das ist aber tatsächlich totaler Bullshit. Die Schilddrüse braucht das Jod. Auch beim Hashimoto, gerade beim Hashimoto. Ihr solltet es aber natürlich nicht nehmen, wenn ihr mit Jod in irgendeiner Form überdosiert seid, wenn ihr allergisch auf Jod reagiert, auf die externe Zufuhr von Jod, oder wenn ihr euch in einem Schub befindet, dann solltet ihr Jod meiden, weil Jod nämlich ein Entzündungstrigger sein kann in dieser Phase.
Was genau ist ein Schub?
Ein Schub ist, ich nenne es immer gerne das Hashimoto-Fieber. Das ist ein sehr unangenehmer körperlicher Zustand mit Unruhe, Nervosität, Zittern, häufig rotem Gesicht, Blutzuckerkapriolen, Blutdruckkapriolen. Also der ganze Körper spielt verrückt. Und einen Schub zu übersehen, also jeder, der schon mal einen Schub gehabt hat, der weiß, sowas kann man A nicht ignorieren und B auch nicht übersehen. Also ihr merkt es, wenn ihr in einem Schub seid. Ich habe auch in meinem Blog, habe ich mal über einen Schub ganz ausführlich berichtet. Da kann man auch gerne mal reingucken. Da sind die Symptome auch ganz genau aufgelistet. Das kann auch wieder ein sehr, sehr buntes Bild sein. Und das kann sehr harmlos losgehen. Einfach mit so einem Unwohlsein. Diejenigen, die unter Migräne leiden, kennen die Aura. Die wissen genau, wenn die Aura kommt, ah, die Migräne ist im Anmarsch. Die erkennen die Aura. Man kann Aura schlecht erklären, jemandem, der noch nie eine Aura gehabt hat. Ähnlich ist es auch beim Schub. Wenn der Schub sich ankündigt, diejenigen, die schon mal einen Schub gehabt haben, wissen, oh shit, der Schub kommt. Diejenigen, die noch nie einen Schub gehabt haben, fühlen sich erstmal nur unwohl und wissen nicht so genau, was ist. Oh, ist das Wetter? Schlägt das Wetter um? Irgendwie ist komisch heute, habe ich schlecht geschlafen. Die können sich das nicht so genau erklären, bis es dann tatsächlich kommt. Und das ist tatsächlich so ein, wie soll ich sagen, als ob da sämtliche Sicherungen durchbrennen würden, wenn man wirklich in der harten Phase des Schubes steckt. Und
Kann ich
da
in dem Moment etwas tun dagegen?
leider nein. Was man machen kann, ist, dass man tatsächlich Triggerfaktoren meidet. Dazu gehört eben das Jod, dass man schaut, dass man sich möglichst antientzündlich ernährt in dieser Phase. Also, dass man beispielsweise Gluten meidet, dass man Haushaltszucker meidet, dass man bloß keinen Alkohol trinkt. Diese Sachen, dass man sich auch von Koffein fernhält, sollte man sowieso bei Hashimoto. Und dass man sich zur Ruhe begibt, sprich, dass man sich abschirmt. Man ist in dieser Phase sowieso nicht ruhig, an guten Schlaf ist sowieso nicht zu denken, aber man kann sich abschirmen in der Phase. Und wenn man das schafft, und da sollte man sich unbedingt auch Unterstützung aus dem Umfeld holen, das nicht alleine machen. Das machen Hashimoto-Betroffene sehr, sehr gerne, dass sie alles versuchen, alleine zu lösen. Und da ist mein dringender Appell, sucht euch da wirklich Unterstützung in der Partnerschaft, auch bei den Kindern, wenn die alt genug dafür sind. im weiteren Familienkreis, bei Freunden, dass ihr euch ein bisschen rausnehmen könnt aus dem Ganzen, weil dann habt ihr die besten Chancen, dass der Schub schnell wieder abklingt.
Finde ich nochmal ein wichtiges Stichwort von dir. Würde das gerne nochmal aufgreifen. Du hast ja im Eingang auch gesagt, dass vor allem Frauen betroffen sind. Und du hast gerade so in einem Nebensatz gesagt, machen Hashimoto-Patienten sehr gerne, also alles selber machen. Und ich sehe durchaus auch Zusammenhänge zwischen, ja, zwischen unserem weiblichen Rollenbild vielleicht auch oder der Psyche der Frau. Also kannst du vielleicht da deine Beobachtungen mal mit reingeben? Ich würde gerne auch dann noch einmal über weitere Ursachen vielleicht auch sprechen, wie eigentlich diese Erkrankung überhaupt entstehen kann. Aber ich glaube, dass ja, oder was ist deine Erklärung dafür, dass mehr Frauen erkranken?
Ja, sehr vielfältig. Also, das habe ich ja eingangs auch gesagt. Es gibt vom Stand der Wissenschaft sind wir da noch nicht so richtig weit gekommen. Aber es gibt tatsächlich Hinweise darauf, woran das liegen könnte. Ein Punkt ist, und dann können wir jetzt erstmal bei der Hashimoto-Persönlichkeit bleiben. Also, ich habe das jetzt einfach mal diese These aufgestellt, dass es eine Hashimoto-Persönlichkeit gibt. Das mag auch den einen oder anderen triggern. Das nehme ich in Kauf. Können wir uns gerne auch mal drüber unterhalten. Aber ich persönlich habe einfach festgestellt, dass diejenigen, die an Hashimoto erkrankt sind, häufig sehr leistungsstarke, leistungsbereite Frauen sind, die sich unwahrscheinlich engagieren, ob jetzt in der eigenen Familie oder in Ehrenämtern, Schule, Kindergarten, Sportverein etc. pp. Die können sich nicht retten vor selbstgewählten Terminen und brennen tatsächlich komplett aus. In jeglicher Hinsicht. Und das manifestiert sich dann halt auch letztlich im Organausbrennen, nämlich bei der Schilddrüse. Die gehen interessanterweise nie so richtig ins Burnout, so äußerlich, sondern die gehen eher in so ein inneres Burnout hinein. Und das ist eben auch das Gefährliche im Außen, ist nicht sichtbar. Das sind immer so die super toughen, leistungsstarken. Das sind die, die dann nochmal schnell 3 Kuchen nachts um 3 backen für das Schulfest und so.
Ja,
Und
die vielleicht eben auch ein bisschen stolz darauf sind, was sie alles schaffen und leisten. Ja, also im Grunde, ja, es ist wirklich tricky. Also, weil klar, wir sind starke Frauen und gleichzeitig hat der Körper aber natürlich auch seine Bedürfnisse und das kann dann zusammenprallen und der Körper kann das einfach dann dadurch auch zeigen und so eine Entzündung entwickeln. Wenn wir einfach permanent uns nicht die Chance geben, auch mal zur Ruhe zu kommen, denke ich, ne? Es sind
ja.
ja auch alles tolle Qualitäten, die du da beschreibst. Es ist ja toll, sich zu engagieren und ehrenamtlich und für andere da zu sein, aber wir zahlen dafür eben auch einen Preis.
Ja, und es ist ja alles in Ordnung, solange man ein gewisses Maß einhält. Also die Dosis macht wie immer das Gift. Und das Problematische ist eben, wenn man sich mit Terminen so zuschüttet, dann kriegt ihr irgendwann euren Körper gar nicht mehr mit, sondern ihr funktioniert dann nur noch. Und das ist tatsächlich etwas, was ich eigentlich durch die Bank bei all meinen Mentees beobachtet habe. Dieses sich bis zur Erschöpfung verausgaben und dann irgendwann tatsächlich zusammenbrechen. Und im Moment des Zusammenbrechens, da wird die Diagnose Hashimoto gestellt. Ich habe, es war ganz interessant, eine Freundin, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, hat mich vor ein paar Wochen plötzlich kontaktiert, so ganz, ganz in Aufruhr und meinte, du, also weißt du was, ich war gerade beim Arzt, ich habe Hashimoto. Und sie war völlig überrascht. Und ich war natürlich auch überrascht, klar, ich habe das bei ihr jetzt nicht unbedingt geahnt. Aber das ist auch eine Frau, die unglaublich engagiert ist, beruflich, mit ihren Kindern, im privaten Umfeld. Und da ist der Hashimoto tatsächlich auch eine Chance. Und das gebe ich auch zu bedenken an der Stelle. Nehmt diese Erkrankung nicht immer nur als Strafe, als Fluch oder als Bürde, sondern nehmt es auch als Chance, euch ein bisschen mal rauszunehmen aus diesem Trubel, dass ihr endlich mal eine Berechtigung habt. Ein Grund, auch mal Nein sagen zu dürfen. Und das ist auch etwas, das Nein sagen ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Da arbeite ich auch mit meinen Mentees ganz explizit dran, weil es speziell Hashimoto-Betroffenen unglaublich schwer fällt. Grenzen zu ziehen, Nein zu sagen, weil sie immer Angst haben, dass sie anderen vor den Kopf stoßen, dass sie dann vielleicht weniger geliebt werden, weniger gewertschätzt werden. Viele Hashimoto-Betroffene sind auch Perfektionisten, ne, wollen immer ganz genau und alles ganz, ganz toll machen. Und gegen Perfektionismus, ich persönlich habe da gar nichts gegen einzuwenden, aber guckt halt genau hin, bis zu welchem Grad es euch noch gut tut. Und hört auch auf euer Umfeld, wenn es euch sagt, schalt mal einen Gang runter. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst brennt man komplett aus.
Ja, und das ist eben dieser massive Einfluss, den Stress eben auch nicht nur für die Schilddrüse hat, sondern auch auf das gesamte Hormonsystem. Ich möchte nicht allzu tief jetzt noch auf weitere Ursachen eingehen. Ich würde viel lieber auch gerne noch mal deine Empfehlungen gleich hören, was du Betroffenen rätst. Genau, also Stress ist sicher ein ganz großes Thema, emotionaler, mentaler, kognitiver Stress, aber natürlich auch körperlicher Stress. Was spielt da eine Rolle? Gerade auch im Entzündungsgeschehen, Immunsystem zum Beispiel.
Ja, du hast es ja vorhin schon gesagt. Der körperliche Stress führt ja zu einer verstärkten Cortisolausschüttung und das belastet letztlich die Nebennierenachse. Und wenn unsere Nebennieren geschwächt werden aufgrund dieses Dauerfeuers, dann wird man natürlich immer weniger stressresistent. Und das gilt es zu durchbrechen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, auch in dieses System, in diesen Bereich Ruhe reinzubringen. Das kann man zum Beispiel sehr gut machen durch Adaptogene beispielsweise. Also wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten hat mit dem Schlafen, da ist Ashwagandha beispielsweise ein ganz, ganz tolles Mittel, das man abends einnehmen kann, um zur Ruhe zu kommen. Man kann auch andere Adaptogene wie zum Beispiel Vitalpilze einsetzen, um den Organismus insgesamt zu stärken, zu stabilisieren, da auch mehr Stressresilienz reinzubringen. Die wirken auch antientzündlich, immunmodulierend. Also das sind eigentlich ganz gute Sachen, um sich innerlich zu unterstützen.
Bringt
Und
aber eben nur was, wenn ich auch meine Verhaltensweisen ändere. Ne?
klar, das ist halt eine
Sonst
Absicht.
wird es überhaupt nichts bringen.
Natürlich. Aber es sind gute Unterstützer. Und
Ja.
manchmal ist es ja so, manchmal kommt man ja im Außen noch nicht so aus dem Stress raus. Da braucht man dann so eine kleine, ich nenne es immer gerne die Anschubfinanzierung durch Nahrungsergänzungsmittel, dass man da schon mal so ein bisschen das Vegetativum Substanz getriggert runterfahren kann. Und wenn man das dann schon mal hat, dann fällt es einem auch leichter, letztlich im Alltag den Stresslevel zu reduzieren, weil häufig liegt es ja auch an der Unausgeschlafenheit. Ja, wenn du nachts nicht gut pennen kannst aufgrund dieses Stresslevels, bist du tagsüber nicht leistungsfähig. Und wenn du es schaffst, den Schlaf erstmal in die richtigen Bahnen zu lenken, dann hast du tagsüber mehr Energie und da siehst du auch klarer. Und da kannst du auch mal klarer sagen, so, nee, also das bitte nicht mehr. Kümmere mich jetzt darum. Ich muss mich jetzt darauf fokussieren. Lass mich damit jetzt mal in Frieden. Ich sortiere jetzt mal aus und komm in diesem Bereich mal ein bisschen mehr zur Ruhe. Und vielleicht eine wichtige Sache, weil du vorhin noch bei den Ursachen warst, weil das auch ein ganz wichtiger Faktor ist, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, das sind die Hormonstörer. Die haben jetzt nicht direkt was mit Stress zu tun, sondern sind möglicherweise ein Grund dafür, warum vorwiegend Frauen betroffen sind von dieser Autoimmunerkrankung, weil wir halt in so vielen Bereichen in unserem Leben Hormonstörer haben. Das sind Substanzen, das sind Stoffe, die beispielsweise in unserer Kosmetik stecken, die in unseren Möbeln stecken, die einfach in unserer Wohnumgebung stecken, Teppiche, Tapeten, Farben, aber die wir uns einfach zuhauf entweder auf die Haut schmieren oder tagtäglich einatmen. Und da wäre mein Appell auch an der Stelle mal zu schauen, wie könnt ihr eine etwas weniger toxische Umgebung für euch schaffen. Also scannt wirklich eure Kosmetika, guckt, was ihr an euren Körper ranlasst, guckt euch an, mit welchen Möbeln ihr tagtäglich zu tun habt. Formaldehyd ist ein Thema immer noch in den Möbeln heutzutage. Das sind alles Hormonstörer, genauso wie Kochgeschirr, ja, Teflonpfannen, Aluminiumpfannen. Sortiert es aus. Und darüber kriegt ihr tatsächlich auch ein großes Stück mehr Lebensqualität. Das merkt man erstmal gar nicht, weil man mit den Giften so, man ist so dran gewöhnt. Aber wenn
Ja.
man das tatsächlich mal aussortiert, dann ist es interessant, wie wach plötzlich der Geist wird. und wie unbelastet sich alles anfühlt. Also es ist ein ganz interessantes Körpergefühl. Deswegen da auch nochmal ein vermehrtes Augenmerk drauf legen.
Es gibt auch von mir eine Podcast-Folge zu dem Thema Xenohormone, endokrine Disruptoren. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge, aber da kannst du gerne, liebe Hörerin, mal ein paar Folgen runterscrollen, wenn du dich da gerne ein bisschen intensiver mit beschäftigen möchtest. Ja, es sind viele Einflussfaktoren. Welche Rolle spielt die Ernährung deiner Erfahrung nach?
Eine große, eine sehr große. Also ich sehe das in meinem Hashimoto-Programm. Wir haben die Ernährung relativ weit am Anfang, nach dem Darm-Modul, wo wir den Darm erstmal auf Vordermann bringen, weil das natürlich die Voraussetzung dafür ist, dass die Ernährung dann auch gut greifen kann. Und die krassesten Veränderungen sehe ich tatsächlich direkt am Anfang des Programms immer, weil wir in der Ernährung so viele Störfaktoren haben, die man mit Leichtigkeit eigentlich ausschalten könnte, wenn man weiß, wo sie sitzen. Und ich habe ja vorhin schon einige genannt. Das Gluten ist so ein Faktor, Koffein ist ein Faktor, Soja ist ein Faktor, Haushaltszucker ist ein Riesenfaktor und leider auch so ein, ja, so ein mieser kleiner Verräter, weil der halt in so vielen Lebensmitteln drinsteckt, das ahnt man gar nicht. Also Ketchup, Suppen, Soßen, genau wie Gluten übrigens. Ja. Also wenn man sich tatsächlich total gluten- und zuckerfrei ernähren will, ist es am Anfang echt eine Challenge, weil es in so vielen Produkten drinsteckt. Deswegen
Ja,
hilft.
wenn man aber vorrangig fertig oder industriell hergestellte Produkte konsumiert, weil in natürlichen Lebensmitteln habe ich ja eigentlich jede Auswahl. Also das
Ja.
ist eben das große Thema, ne? Da muss man halt wegkommen, natürliche Lebensmittel zu konsumieren und dann auch ins Kochen zu kommen. Also das finde ich extrem wichtig, weil dann finde ich es gar nicht mehr schwer. Nur diese Convenience-Produkte, die sind natürlich kritisch.
Ja, das ist richtig. Aber ich persönlich stelle immer wieder fest, es wissen zwar alle, aber die meisten müssen sich erstmal gewaltig
Da
umstellen.
hast du recht. Da hast du
Gerade
recht.
bei unserem Workload und wenn die Frauen auch noch Familie haben, da immer frisch zu kochen, immer auf Convenience Food zu verzichten, das ist echt eine Challenge. Das ist eine Riesenherausforderung.
Nee, eigentlich nicht. Nur wenn man sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, weil es gibt auch wunderbares Tiefkühlgerichte, die ohne jegliche Zusatzstoffe sind. Ich muss nicht jeden Tag frisch kochen, ich kann auch vorkochen. Das ist, ja, es ist am Anfang erstmal, wenn ich es anders gewohnt bin, eine Umstellung. Das ist ganz klar. Aber es ist auf jeden Fall überhaupt nicht unmöglich und es braucht ja auch keine Perfektion. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, ich muss ja nicht gleich jeden Tag dreimal frisch kochen, sondern vielleicht, wenn ich es vorher nicht gemacht habe, reicht doch schon, wenn ich vielleicht einmal in der Woche schon mal mein Abendessen für die Familie mal anders gestalte als vielleicht sonst. Und das ist es, glaube ich. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass wir immer denken, wir müssen gleich alles von heute auf morgen perfekt machen. Das ist überhaupt nicht nötig. Und dann haben wir nämlich selber immer gleich eine direkte Ausrede, warum das alles so schwer ist und nicht umsetzbar ist. Also, ich verstehe das alles, aber möchte vor allem sagen, lass dir Zeit. Es muss nicht perfekt sein. Wir wissen ja, dass Perfektionismus vielleicht sogar auch eine Ursache für die Erkrankung gewesen ist. Und wir wollen damit gar nicht weitermachen. Also das ist zumindest meine Einstellung, dass es auch in kleinen Schritten gehen darf und eigentlich auch muss. Das geht gar nicht anders. Gerade wenn wir eben nicht alleine leben und wenn wir mit Familie und Kindern und Job, dann haben wir gar keine andere Wahl, als das zu üben. Also alles ist schwer am Anfang, was neu ist. Aber ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, denke ich.
Ja, ist gut, dass du da diesen Stress drauf nimmst. Ich denke auch, dass viele sich viel zu viel Stress machen. Und ich stimme dir da absolut zu. Der Anfang ist für viele tatsächlich recht schwer, weil sie da auch, also ich werde häufig gefragt, ja, dann kann ich ja nur noch Eiswürfel lutschen. Wie soll ich das denn machen? Ich gebe ihnen dann immer so ein Rezepte-Booklet von mir, wo sie ganz bequem, ganz easy peasy, ganz schnell und wirklich familientauglich, und ich meine, ich kann das wirklich sagen, ich habe 4 Kinder. Man kann familientauglich kochen, aber muss sich damit keine Riesenarbeit machen. Man kann viele Dinge auch vorbereiten. Und es ist eigentlich tatsächlich deutlich einfacher, als man so denkt. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Und es bringt eben einen riesen Nutzen. Also diese Ernährungstransformation ohne Verzicht, und das ist auch wichtig an der Stelle, man muss auf nichts verzichten, sondern man stellt seine Ernährung tatsächlich auf frische, nährstoffreiche, gute Lebensmittel um und ballert seinen Körper nicht mehr mit der Scheiße voll, die man als Industrienahrung bekommt. Und selbst wenn man mal eine Dose aufmacht, dann ist das kein Weltuntergang. Ja, das sage
Eben.
ich auch immer, das ist, bestraft euch da nicht so. Manchmal ist es halt die Dose. Ich mache auch mal meine Dose auf. Ja, ist halt so, ne? Und also wichtig ist, dass ihr wisst, wie es geht, dass ihr wisst, dass ihr, ne, 80-20. Macht's 80% der Zeit im Verlauf sukzessive, Schritt für Schritt für euch richtig. Und wenn ihr 20% habt, die in die Binsen gehen, hey, davon geht die Welt nicht unter. Überhaupt nicht. Deswegen sehe ich auch so, geht das ganz entspannt an. Es ist deutlich leichter, als man denkt. Vor allem, wenn man eine Anleitung hat. Und ich meine, du bietest ja auch durch deine Programme und deinen Podcast so viele Informationen, dass die Informationen liegen tatsächlich auf der Straße. Es war noch nie so einfach wie heute, da an gute Infos zu kommen. Und das sollte man auch nutzen. Und dann kann man das
Ja,
auch
die
super.
Infos sind nicht das Problem. Die
Genau.
Umsetzung.
Ja, sondern die Umsetzung.
Deswegen. Also, das reicht nicht zu wissen und immer konsumieren, konsumieren. Umsetzen ist das Allerwichtigste. Ne? Und liebe Dorothea, also ich fand, das waren jetzt schon mal sehr viele, sehr wertvolle Hinweise. Und auch jetzt bin ich mir sicher, wird die ein oder andere so eigentlich für sich sagen: Ja, eigentlich habe ich das ja auch schon gewusst. Nur. Es ist gut, das nochmal zu hören, ja. Und ich möchte gern von dir auch nochmal, vielleicht nochmal so zwei weitere Empfehlungen geben, auch aus deiner Erfahrung, was auch vor allem vielleicht auch deinen Mentees, Coaches, Patientinnen besonders auch geholfen hat, vielleicht, was besonders wertvoll für sie war oder vielleicht auch eine ganz wichtige Erkenntnis, gerade auf dem Heilungsweg. Und ich möchte, bevor ich das vergesse, hänge ich es gleich noch in die Frage dran, ist es denn eigentlich überhaupt möglich, Hashimoto zu heilen?
Ja, also erstmal zur ersten Frage oder zum ersten Fragenteil. Was hilft den Mentees am meisten? Also die Ernährungstransformation ist der absolute Game Changer. Da führt kein Weg dran vorbei.
Kann
Ohne
ich absolut bestätigen.
Dann ein anderer Punkt ist natürlich auch die mentale Ausrichtung. Das, was wir vorhin gesagt haben, mit Nein sagen können, mal etwas unperfektionistischer sein. Aus den Dingen den Stress rausnehmen und auch mal Sachen abgeben können. Nicht alles immer selber und alleine machen müssen. Da kann einem natürlich auch, können einem auch Mentaltechniken helfen. Deswegen habe ich beispielsweise in unserem Programm auch den Jägercode integriert. Das ist eine Technik, mit der man ganz schnell auch diese verstaubten Glaubenssätze loswerden kann. Hilft super gut. Und dadurch befreist du dich halt auch mental, emotional. Sehr, auch von alten Traumata übrigens, die einen ungeahnten Einfluss haben auf unser Alltagsleben. Das glaubt man gar nicht, was die für einen Einfluss haben. Und das sind ganz, ganz wichtige Meilensteine. Natürlich, klar, die Leberentgiftung, der Darmaufbau, das sind auch alles Sachen, die sind wichtig, die gehören damit rein. Aber
Aber wir sind ja eigentlich auch wieder in dem Bereich der Ernährung größtenteils anzusiedeln, ne? Nicht nur, aber das ist ja im Grunde auch viel, was wir über die Ernährung regulieren, wenn wir über Darm und Leber sprechen. Also da schlagen wir ja schon mehrere Fliegen mit einer Klappe.
genau, deswegen würde ich mich tatsächlich auf diese Bereiche fokussieren, Ernährung und mental-emotionales Training. Und dann hattest du gefragt, ob das in Remission gehen kann, die Erkrankung. In der Tat ist es so, es gibt inzwischen genügend Beispiele von ehemals Betroffenen, bei denen die Antikörper sich komplett normalisiert haben, in denen die Schilddrüse sogar nachgewachsen ist. Ja, das geht tatsächlich. Wo sich das Schilddrüsengewebe regeneriert hat und die sich heute völlig gesund fühlen, die keine Medikamente mehr brauchen und wenn man jetzt das Organ schallt, man keine Schäden mehr feststellen kann. Heilung darf man das ja per Definition nicht nennen, aber wir dürfen es gerne Remission nennen. Und ja, das ist möglich. Deswegen, ich kann allen da nur Mut machen und Mut zusprechen, wenn man die richtigen Maßnahmen einleitet und sie möglichst frühzeitig natürlich auch einleitet, hat man die besten Chancen, dass sich das Organ regeneriert.
Ja, und ich finde es auch immer so wichtig, immer auch auf den Körper zu hören und zu schauen, welche Rückmeldung gibt mein Körper mir, ne? Also, weil ich kann ja ganz genau messen, habe ich Beschwerden, geht es mir nicht gut, habe ich Schlafstörungen, ne? Stimmungsschwankungen, all die Symptome, die du auch am Anfang genannt hast. Und lindern sich Schritt für Schritt durch die Maßnahmen, die ich auch ergreife, meine Beschwerden. Fühle ich mich besser, schlafe ich wieder ein bisschen besser. Und das ist doch eigentlich das Wichtigste, dass ich einfach mich wieder wohler fühle. Und da ist es jetzt meiner Meinung nach eigentlich auch gar nicht so wichtig, ob sich jetzt meine Laborparameter verändern oder nicht, sondern mein Körper gibt mir ja das wichtigste Signal zurück. Und ich finde, da müssen wir hinkommen, dass wir unserem Körper da auch ein bisschen mehr wieder vertrauen, ne? Und den Anzeichen, die der Körper uns schickt. Du hast es jetzt schon ein bisschen erwähnt. Du sprich ruhig gerne noch ein bisschen mehr über dein Programm, über deine Angebote, wie du den Frauen helfen kannst, die jetzt gerne ein bisschen mehr Hilfe möchten.
Ja, wir bieten da eigentlich ein umfangreiches Kursangebot an. Wir sind momentan dabei, das ein bisschen umzustellen. Ich hatte im letzten Jahr noch ein sehr umfangreiches Hashimoto-Programm, das über 6 Monate hinweg ging. Aber wir sind gerade dabei, das etwas aufzuteilen auf verschiedene Module, dass jeder nach seinem Bedarf sich im Prinzip sein eigenes Programm zusammenstellen kann, weil ja jeder auch unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und das, was wir halt angehen in diesem Programm, ist zum einen die Leber, das habe ich ja schon erwähnt, Leberentgiftung, Leberaufbau, dann die Darmreinigung, Darmaufbau, Nebennierenstärkung, dann die emotional-mentale Komponente, die wir auch stärken in diesem Programm, wo wir alte Traumata auflösen, wo es um Vergebung auch geht tatsächlich. Und das große Thema Ernährung selbstverständlich, über das wir jetzt ja auch sehr gut gesprochen haben. Es geht auch um Detox, diese Hormonstörer, über die wir auch schon geredet haben heute. Und wir sind gerade dabei, das Programm so umzugestalten, dass jeder sich im Prinzip aus diesen Modulen das zusammensuchen kann, was er bzw. sie in dem Fall braucht. Aber es gibt auch weiterhin die Möglichkeit, das Programm als solches in Anspruch zu nehmen. Und ich begleite das persönlich. Also das ist jetzt kein reines Retortenprogramm, sondern wir bieten regelmäßigen Austausch an, live mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das machen wir am liebsten über Zoom, so wie wir uns ja jetzt auch unterhalten. Und da können die Teilnehmenden ihre Fragen platzieren und können nochmal nachfragen, nachhaken, auch mit persönlichen medizinischen Fragen kommen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, intensive Rundumbetreuung. Und da kommen die Teilnehmenden tatsächlich auch sehr, sehr weit, muss man sagen.
Und da hast du spezielle Starttermine oder kann man da jederzeit einsteigen in das Programm?
Früher, also letztes Jahr hatten wir es noch so, dass wir spezielle Starttermine hatten. Aber ich möchte es gerne so machen, deswegen auch dieses offene Modulsystem, dass jeder mit seinen Modulen so starten kann, wie er oder beziehungsweise sie das möchte, weil ich eben auch die Erfahrung gemacht habe, das ist, ja, jeder ist zu anderen Zeiten im Jahr dazu bereit, das zu tun, auch Ernährungsumstellung zu machen, Darmreinigung macht man ja klassischerweise mindestens einmal im Frühjahr, aber gerne auch später im Jahr nochmal. Und insofern öffnen wir das Programm jetzt auch für alle Zeiten im Jahr.
Ja, ich werde einfach mal deine Website verlinken, wo man sich informieren kann. Und ja, denke, dass wir, glaube ich, einen ganz guten Rundumschlag gemacht haben, soweit das eben möglich ist, in einer Stunde. Aber ich denke schon, dass jeder, egal wie weit er auch ist, sich mit der Erkrankung zu beschäftigen, hier etwas mitnehmen konnte. Und ich hoffe auch sehr, dass wir motivieren konnten, in die Selbstverantwortung zu gehen und wirklich auch daran zu glauben und zu vertrauen, dass der Körper wirklich auch, ja, sich regulieren möchte und er manchmal nur ein bisschen Unterstützung braucht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du, liebe Zuhörerin, mir eine positive Bewertung hinterlässt für den Podcast. Deine 5-Sterne-Bewertung hilft mir sehr, hilft auch Dorothea sehr, weiter auch aufklären zu können über all diese Themen, die so wichtig sind für die Frauengesundheit. Und ich würde sehr, sehr gern, Dorothea, dir das letzte Wort erteilen. Und wenn du noch gerne eine Botschaft hast an meine Zuhörerinnen, dann teile sie doch gerne.
Ja, ich glaube, die wichtigsten Dinge habe ich tatsächlich schon genannt. Um das einfach nochmal zusammenzufassen, hört auf euren Körper, zieht häufiger mal Grenzen, lernt Nein zu sagen. Und ja, wenn es noch nicht so weit ist, dann entwickelt auch Selbstliebe zu euch, dass ihr nicht nur immer an die anderen denkt, sondern tatsächlich auch mal an euch.
Ganz herzlichen Dank, Dorothea. Und ich freue mich, wenn wir, liebe Zuhörerinnen, uns im nächsten Podcast wiederhören. Bis bald.